Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und reise mit euch jetzt in die Vergangenheit, um nachher wieder zurück in die Zukunft zu reisen. Und das geht natürlich nur mit meinem Co-Piloten
Dr. Emerit Peer.
Peer, grüß dich, Dr. Emerit Peer. Peer, wir haben heute was Besonderes vor. Wir reisen mit einem total tollen Auto.
Back in time.
Genau. Also, ihr merkt, Peers Gesangseinlagen sind eigentlich mittlerweile ein Standard dieses Podcasts. Ob ihr das mögt oder nicht, da müsst ihr einfach durch. Ja. Peer, wir reden heute über Zurück in die Zukunft. Eine der Top-Komödien aller Zeiten, einer der Wohlfühlfilme aller Zeiten. Und
ein Film, über den es nichts zu meckern gibt.
Ja, damit ist eigentlich alles
perfekt. Gesagt.
Ja. Ja. Also der erste Teil, wenn wir uns mal auf den konzentrieren.
Wir reden ja aber zurück in die Zukunft.
Genau. Wir müssen natürlich am Ende auch mal über die Fortsetzungen reden. Vielleicht reden wir auch mal hier über, was wäre eigentlich gewesen, wenn der Film so gemacht worden wäre, wie der Plan war, weil der war komplett anders als das, was
komplett
ihr da
anders
seht.
Ist gut.
Und eigentlich schon ein Thema für sich. Dann wäre das halt keine Komödie geworden. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Kommen wir später zu.
Jedenfalls aus der Sicht einer Person.
Wir reden erstmal über Zurück in die Zukunft, Peer.
Ja, dann meine Frage an dich. Wann und wo zum ersten Mal gesehen?
Wieder mal leider nicht im Kino.
Ach, das ein paar Jahre ausmachen.
Ja, nicht nur ein paar Jahre, sondern einfach auch die Zeit, ab der man dann ins Kino gegangen ist. Aber sehr früh tatsächlich gesehen und ja, vom ersten Mal gucken auch angeliebt. Das ist ein Film, der ganz früh dann auch per VHS-Videorekorder-Aufnahme in meiner Heavy Rotation damals gelandet ist. Ist ja schon auch relativ früh in der ARD damals gezeigt worden. Der Film ist nämlich von 1985 und dort ganz am Ende des Jahres und war dann in den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich auch schon 3 Jahre später zu sehen. Also da war jetzt gar nicht so die Riesenwartezeit, was für damals sensationell schnell war. Also das, was wir heute haben, dass ein Film ruckzuck dann im Stream drin ist, das gab's ja damals so nicht. Und so kam ich tatsächlich dazu, dass ich den dann auch relativ schnell in den Öffis gucken durfte und ja, was soll ich sagen, verliebt war in diesen Film.
Bei mir war es dann doch ein bisschen anders. Ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen.
Was für eine Überraschung, was ein paar Jahre ausmachen.
Ich habe den Film wirklich im Kino genossen, war sofort instant verliebt. Und das war auch einer dieser Filme, wo es dann, ich glaube, es war damals auch wieder Weihnachten, wo ich dann zu Hause nur besessen und gebetet habe, bitte, bitte, lieber Gott, lass meinen Bruder und meine Mama diesen Film in der Videothek bekommen. Ich möchte Zurück in die Zukunft haben. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es geklappt hat oder nicht. Ich glaube, da hat es damals sogar nicht geklappt. Aber das ist wirklich ein Film, ja, der macht Spaß, der macht Laune, der ist zeitlos. Ein Film über Zeitreise, der zeitlos ist, okay. Aber
ja, aber es ist tatsächlich wahr.
Es ist ein Feel-Good-Film, der wirklich, ja, in meinen Augen perfekt ist. Der ist perfekt. Der ist perfekt besetzt, das Pacing stimmt, die Geschichte stimmt.
Die Schauspielerischen Leistungen sind einfach sehr gut.
Ja.
Du nimmst jedem seine Rolle ab. Also ich sage jetzt mal das Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Ich war geschockt, Christopher Lloyd in einer anderen Filmrolle später zu sehen. Das ging mir gar nicht in den Kopf rein, dass Christopher Lloyd irgendetwas in seinem Leben gemacht hat, was anderes ist als seine Rolle in Zurück in die Zukunft. So sehr hat man ihm diese Rolle abgenommen einfach.
Also als ich Jahre später Taxi im Fernsehen, die Serie wohlgemerkt, die Serie Taxi, mit Danny DeVito gesehen habe, da spielt er ja auch mit, ich habe ihn erstmal gar nicht erkannt.
Ja, oder ich habe ihn dann irgendwann mal in einer Flug übers Kuckucksnest entdeckt.
Stimmt, da war der auch bei.
Da war der auch dabei und dann habe ich erstmal, tatsächlich. Ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen, weil ich da sehr konzentriert geguckt habe. Und so ist der in mehreren Filmen dabei, wenn der Postmann zweimal klingelt, hat er auch eine Rolle als Verkäufer. In Cheers hat er in mehreren Folgen mitgespielt, wo der mir komplett nicht aufgefallen ist. Erst nach diesem Push als Emerald Brown.
Dr. Ja, er Emerald ist Brown, Dr. Emerald Brown. Brown.
Er ist es einfach. Das ist seine Rolle, kann man sagen, die Rolle seines Lebens. Ne?
Ja, und das Schöne ist auch bei diesem Film, du hast ja irgendwann immer so den Punkt bei Darstellern, die mit einer Figur, die sie mal performt haben, gleichgesetzt werden, wo die Leute wirklich genervt sind von. Und du hast bei Christopher Lloyd und Michael J. Fox nicht dieses, boah, jetzt kommt mir nicht wieder mit zurück in die Zukunft, sondern die sind stolz auf diesen Film und die freuen sich, dass man sie immer noch auf Zurück in die Zukunft anspricht. Weil der Film ist nun mal für mich ein Klassiker.
Total. Und ich habe das nochmal dazu zurück. Ich habe das immer noch Jahre später gehabt, wenn ich ihn dann in irgendeiner anderen Rolle entdeckt habe. Also er hat zum Beispiel mal bei Fringe mitgespielt. Der Serie hat er in einer Folge einen Auftritt gehabt. Bei Psy hat er mal mitgespielt in einer Folge. Dann sehe ich ihn, dann freue ich mich, ihn zu sehen. Ja, aber sofort ist meine Assoziation, ah, Doc Brown. Also
ja.
Das ist so, also das verbindest du und das lässt du
ich find's nicht auch mehr los. Ich finde es ja schön, es gibt ja dann auch noch die Serie Chaos City, die am Anfang mit Michael J. Fox war.
Ja, richtig.
Und da gibt's dann eine Folge, wo sein alter Mentor, Christopher Lloyd spielt diesen, ihn besucht. Und da sind so viele herzhaft schöne Anspielungen dabei, wo die sich selbst auf die Schippe nehmen mit Doc, mit Marty. Und es ist einfach herrlich. Man merkt, dass die auch immer wohlwollend auf diese Zeit und auch auf diesen Film zurückblicken.
Ja, das finde ich schön, weil viele sind ja auch so ein bisschen frustriert, wenn sie so darauf festgelegt sind, eine Rolle ihres Lebens zu haben. Ich kann das immer grundsätzlich verstehen.
Ja.
Das ist ja auch immer so ein sehr, sehr künstlerischer Blick, weil viele, also mir fällt jetzt zum Beispiel Rowan Atkinson als Mr. Bean ein, der da ganz, ganz schlechte Gefühle mit hat, Mr. Bean zu sein, obwohl es ihn zu einem Multimillionär gemacht hat. Ne?
Ja, oder, aber auch da muss man sagen, ich mag Mr. Bean nicht, ich mag aber Rowan Atkinson als Comedian. Aber wie du sagtest, er ist auf diese Rolle festgelegt worden von den Zuschauern.
Ja, war damit sehr erfolgreich und ich sag mal, irgendwo muss man doch auch eine Einstellung dazu finden. Ich finde es schwierig, wenn Menschen dann 20 Jahre danach noch so bitter damit sind. Und das ist hier halt bei ihm komplett anders, auch bei Michael J. Fox. Das Tolle ist, ihr könnt euch den Film bei Netflix, bei Prime Video oder eben bei RTL Plus in der Flat gerade jeweils oder auch bei Magenta in eurem Abo reinziehen. Also die Rechte sind einmal rumgewandert und ich behaupte mal, einen der vier Abos habt ihr im Streaming, wenn ihr euch einen Podcast über Filme anhört oder beziehungsweise auf YouTube auch anschaut, dann ist das so, dann werdet ihr definitiv auch an der Stelle einen dieser vier Streaming-Abos besitzen. Lass uns mal einsteigen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel erzählen, worum es geht.
Ja, doch, komm, mal ganz schnell in zwei, drei Worten werde ich es machen.
Ganz kurz.
Mann. Also, Marty reist in einem Kühlschrank, der in Wirklichkeit eine Zeitmaschine ist, in die Vergangenheit, ist gebaut von Professor Brown, der mit seinem Affen Champ zusammenlebt und strandet halt im Jahr 1955 und kann nur zurück, wenn eine Atombombe...
Per, du sollst das mit diesen Substanzen sein lassen.
Aber das ist doch nun mal, dass der durch Kernenergie von einem Atombombentest wieder dann ins Jahr 1985 reist.
Nein, nichts davon.
Aber das steht im Drehbuch.
Im allerersten Drehbuch, was Gott sei Dank so nie verfilmt wurde. Ja, ich sag ja, das ist ein großes What-If, der Film. Ne? Wie wäre der geworden, wenn man das Originaldrehbuch verfilmt hätte? Oder auch vielleicht das, was andere als Idee hatten. Worum geht's wirklich? Zurück in die Zukunft ist eine Science-Fiction-Trilogie aus dem Jahr 85 gestartet mit den Nachfolgern Teil 2 1989, Teil 3 1990. Wir reden über Zeitreisen. Ich glaube, das war so ziemlich das einzige Richtige, was du da gerade gesagt hast. Teil 1 spielt im Jahr 85 und 55, also 1900, ja, müssen wir ja auch noch der Richtigkeit sagen, weil Teil 2 spielt dann 1985, 2015 und 1955. Bei mir löst der Film direkt eins aus, ich hätte gern diesen Sports-Almanack.
Das war bei Teil 2.
Das war bei Teil 2, das ist aber immer einer. Und ich hätte natürlich gerne dieses Hoverboard, ist ja auch völlig klar. Ne?
Da warten wir heute noch drauf.
Ja, wer weiß, ob es irgendwann kommt. Zum ersten Film. Also, es geht um eine Zeitmaschine, wo dann eben Marty McFly schöner Name übrigens, mit dem Doc Brown ins Jahr 1955 reist.
Naja, Marty reist alleine.
Er reist alleine mit seiner Hilfe aber, ne?
Also, ja.
Ja. Und dort will er verhindern, dass sich seine Eltern treffen und ineinander verlieben.
Hä?
Genau, das war nämlich auch mal ein Ursprungsdrehplan. Auch der wurde verworfen.
Naja, okay, kommen wir mal zur eigentlichen Handlung. Diese Handlung ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier Marty. Wir haben hier
Doc, also Michael J. Fox.
Genau, wir haben hier Doc Brown. Und Doc Brown hat sich leider mit Terroristen eingelassen, um an Plutonium dran zu kommen, weil sein Auto braucht Plutonium, um in die Vergangenheit reisen zu können.
Nicht irgendein Auto, wie ihr alle
wisst. Einen DeLorean. Aber wenn schon eine Zeitmaschine, dann mit Stil.
Zum DeLorean kommen wir nachher nochmal.
Und ja, die Libyer entdecken, während das Auto getestet wird, Doc Brown oder haben ihn gefunden, fahren dorthin, erschießen Doc Brown, wollen Marty erschießen, der springt ins Auto, will vor den Libyern flüchten und erreicht dann leider die 155 Kilometer Grenze und von einem Moment auf den anderen, weil Doc Brown hat dieses Datum eingegeben, weil das war ein denkwürdiges Datum, weil an dem Tag hatte er einen Unfall und hat den Fluxkompensator vor Augen gehabt.
Auch nochmal wichtig, Fluxkompensator.
Und reist dann ins Jahr 1955.
Und da kommen wir jetzt bei seinen Eltern an.
Ja, weil sein Vater ist, so kennt er ihn, na, wie sollen wir es sagen, ein Weichei. Machen wir es mal ganz einfach.
Ein lieber Kerl.
Ein Loser, wie, wie man es so nennt.
Aber jetzt nicht so der Typ, der...
Lässt sich von seinem Chef, den er seit Schulzeiten kennt, oder seinem Vorgesetzten rumkommandieren, macht eigentlich die wichtige Arbeit, aber erntet nicht den Ruf dafür, Ruhm dafür.
Biff.
Kann sich nicht durchsetzen gegen Biff, genau.
Biff, der Mobber.
Und das war auch schon zur Schulzeiten so.
Ja.
So.
Übrigens, Biff hervorragend dargestellt von Thomas F. Wilson. Also auch da, man nimmt ihm auch die Rolle total ab des Bullies, so muss man das ja hier nennen. Na, heutzutage würde man sagen, des Mobbers. Ja. Mhm.
Und dann, wir sind immer noch im ersten Drittel, ersten Viertel, also ich verrate nicht zu viel. Jedenfalls geht es darum, er strandet im Jahr 1955, ist in einer Milchbar, wo ja, so eine schöne Situationskomik ist, weil, und das ist immer das Schöne, weil du hast jemanden aus dem Jahr 1985, für viele von euch auch fernste Vergangenheit, für mich damals Realität, und steht da, ja, ich hätte gerne Pepsi ohne, ja, wie ohne zu zahlen, ja, dann eine Cola Light, wie eine leichte Cola, weil entweder hast du Cola bestellt oder hast eine Pepsi bestellt, ein anderes gab es nicht.
Es gab nur das, ja, genau.
So, und da sitzt er durch Zufall neben seinem Vater,
George
McFly,
genau,
von Crispin, auch herrlich gespielt.
Crispin Glover, genau.
Und ja, er muss mitkriegen, wie er schon zur Schulzeiten von dem gleichen Tyrann, nämlich Biff, gemobbt wurde. Fährt ihn hinterher, weil er wissen will, was sein Vater macht. Und dann ist es so, sein Vater ist auf einem Baum gekraxelt und stellt fest, oder wie Marty so schön sagt, mein Vater ist ein Spanner. Weil er beobachtet eine Frau, wie er sie sich gerade umziehen will. Und dann kommen wir zu dem Thema, wo die Zeit
sich... Unschöne Dinge, die man über seine Eltern lernt bei Zeitreisen.
Ja, weil er hat nicht irgendjemand beobachtet, es war seine spätere Mutter. Aber dann kommen wir zu einer Situation, wo sich dann alles schlagartig ändert. Weil laut der Geschichte, die Marty kennt, fällt Papa aus irgendeinem Grund... Nee, anders. Wird Papa aus irgendeinem Grund von Opa angefahren, worauf seine Mama ihn kennenlernt, sich in ihn verliebt und es kommt zu, was es kommen muss. Ja, George fällt vom Baum. Marty denkt nicht nach, sieht nur, wie ein Auto ankommt, will seinen Vater retten und wird stattdessen seines Vaters selber angefahren. Und dann beginnt
damit
sich die Zeit
sich
zu
die
ändern, weil
genau.
Lorraine, wie seine Mama heißt, beginnt dann sich in Kelvin, achso, wieso jetzt Kelvin, ganz klar, sie denkt, Marty heißt Kelvin, weil er hat ja auf seinem Unterhöschen den Namen Kelvin eingestickt.
Ja, ein sehr schöner Gag. Herr Klein.
Ja, Herr Klein. Und beginnt sich in ihn zu verlieben. Und dann ist halt das, was passiert, die Zeit ändert sich und Marty muss jetzt gucken, dass er nicht zurück nur in die Zukunft, ins Jahr 1985 kommt, wo seine primäre Aufgabe ist für ihn, ich will Doc retten, sondern er muss auch noch dafür Sorge tragen, ja, dass seine Eltern sich ineinander verlieben, was schwer ist, weil, wie gesagt, George ist ein... nicht gerade einfaches nicht Persönchen.
Nicht der auffälligste Typ, sagen wir es mal so vorsichtig.
Und ne? Nicht gerade der forscheste.
Nein, sehr, sehr zurückhaltend und eingeschüchtert, ist nicht so der Extrovertierte. Ja, und er hat jetzt auch nur so begrenzt Zeit für diese ganze Mission, nämlich nur bis Samstag um 22.04 Uhr.
Aber dann schlägt der Blitz ein, den Marty braucht, weil, und das ist das Schöne, seitdem weiß ich, wie die Energiegröße ist, er 1.21 Gigawatt braucht, um die Zeitmaschine in Betrieb zu nehmen, weil Plutonium kannst du da nicht an der Straßenecke kaufen. Das kann man erst 1985, wie Doc Brown sagt.
Und nicht 1955.
Er braucht halt diese 1.21 Gigawatt, um in die Zukunft zu reisen. Auch eine schöne Sequenz, als er den Vergangenheits-Doc Brown betrifft, kommt ja auch so eine Sache, ja, du kommst aus der Zukunft, ja, ja, wer ist ein Präsident der Vereinigten Staaten? Und Marty selbstbewusster, Ronald Reagan. Ja, und wer ist der Vizepräsident? Jerry Lewis? Verteidigungsminister? John Wayne? Ja, Junge aus der Zukunft, verschwinde.
Genau.
Und dann
ein Schauspieler und nichts anderes war, Ronald Reagan wird ja US-Präsident. Heutzutage wissen wir, da ist vieles möglich, leider Gottes.
Ja,
also dieser Blitz schlägt um 22.04 Uhr am Samstag nämlich in das Rathaus von Hill Valley ein und dort wird dann eben die Energie für die Rückreise nach 1985 genutzt. Also die Zeit läuft und damit beginnt eine sehr turbulente und stressige Zeit im Jahr 1955 für Mr. Klein.
Ja, Mr. Calvin.
Calvin. Für Calvin, der jetzt natürlich vor seiner Rückkehr seine Eltern verkuppeln muss, irgendwie mit Doc Brown connecten muss, der ihm aber nicht so wirklich glaubt, wegen Ronald Reagan.
Aber Moment, der hat eine Beule. Was hast du mir vorhin erzählt? Du bist hingefallen. Der Fluxkompensator. Und das ist das Schöne bei diesem Film. Du kriegst am Anfang des Filmes so viel Exposition. Du kriegst so viel gesagt, in Nebensätzen, in Vorbeigehen, die für den weiteren Verlauf der Handlung sehr wichtig sind. Ohne aber das mit dem Holzhammer gesagt zu kriegen, sondern es wird dir so eben mal erzählt. Am Anfang wird erwähnt, dass der Blitz eingeschlagen hat, weil da die Uhr vom Rathaus nicht mehr funktioniert, was für den Verlauf wichtig ist. Es wird dir erwähnt, wie Doc Brown zu dem Fluxkompensator gekommen ist und. Am Anfang die Geschichte, wo die Eltern sich kennengelernt haben. Das wird alles so beiläufig erwähnt, ohne dir aber mit dem Holzhammer zu sagen, das musst du jetzt wissen, das ist wichtig für den weiteren Verlauf.
Sondern das wird mit einer Leichtigkeit transportiert. Und nicht so, wie das heute oft ist, was wir auch immer kritisieren, mit dem Holzhammer ganz plakativ, das musst du gleich wissen, was dann ja, erfahrene Filmgucker, sag ich mal vorsichtig, wie du es bist, wie ich es bin, wie viele von euch es sind, abnervt, weil man schon genau weiß, okay, das wird gleich wichtig. Wenn das gleich wichtig wird, ist die Lösung so.
Mhm.
Genau das passiert hier nicht, sondern es wird alles leicht in einer entspannten, mitschwingenden Tonalität ganz fluffig erzählt. Und man weiß eben nicht genau, wenn man diesen Film das erste Mal guckt, was wichtig ist und nicht. Per, das ist doch aber jetzt alles ganz einfach. Also Marty muss doch eigentlich nur Lorraine, seine Mutter, zu einer Tanzveranstaltung in der Schule einladen, dort aufdringlich werden, um George die Möglichkeit zu geben, Lorraine vor Mr. Klein zu retten, damit dann Lorraine sich in George verliebt. Das ist doch ein super Plan,
beim oder? Tanz unterm See, ja, super.
Super, also dann ist der Film doch eigentlich zu Ende, weil das schafft er doch ganz easy vor Samstag und dann kann er entspannt zurückreisen, weil seine Eltern sich ja verliebt haben. Wenn da nicht Biff wäre.
Wenn da nicht Biff Tannen wäre. Tannen.
Biff, der Bully. Biff Tannen, der nicht so Freund ist. Der sperrt nämlich zusammen mit seinen ganzen Gangmitgliedern, seinen Freunden, wie auch immer man das nennen will, Marty in den Kofferraum.
Und wobei, Entschuldigung, eine Sache. Hast du einen dieser Typen erkennt von seiner Gang?
Meinst du Billy Zane?
Danke, du hast ihn erkannt.
Ja, natürlich. Also Billy Zane ist natürlich jemand, der auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.
Einer seiner frühen Rollen, er darf durchs Bild laufen.
Ja, da hat er tatsächlich eine Nebenrolle gehabt, aber später in der Karriere hat er natürlich nochmal viel, viel mehr Bekanntheit erlangt. Also einer von denen, die auch ein bisschen namhaftere Karriere hatten. Auch wenn er jetzt kein A-Schauspieler ist, aber man konnte ihn sofort erkennen.
Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also Marty wird eingesperrt im Kofferraum.
Marty wird eingesperrt und damit ist der Plan zunichte.
Richtig.
So, das heißt,
die Sache hat nur einen Haken.
Das funzt jetzt nicht.
George weiß von nichts.
Der weiß von gar nichts.
Und kriegt nur mit, dass seine Lorraine, in die er ja wirklich schon lange unsterblich verliebt ist, im Wagen ist und mehr als nun ja, sagen wir mal, nur um einen Kuss gebeten wird. Also sie wird sehr stark bedrängt.
Von Biff.
Und das hat er noch nicht mitgekriegt. Das kriegt er erst mit, als er die Türe aufreißt.
Und Biff eine scheuert. Und was passiert natürlich? Lorraine ist begeistert von George und verliebt sich in ihn.
Ach, die 80er waren schon geil. Da hast du jemanden auf die Schnauze gehauen und warst der Held für alle.
Ja, wenn man das so ein bisschen betrachtet, dann ist das jetzt vielleicht nicht die geilste Message, aber gut. Es ist, wie es ist. Wir lassen das mal so stehen. Ja.
Obwohl, es waren die 50er, also.
Ja, genau, die 50er. Vielleicht ist das damals so gewesen. Vielleicht ist das heute noch so. Wir sind nicht mehr auf Tanzveranstaltungen für junge Menschen. Da sind wir leicht rausgewachsen.
Leider.
Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass Martys Existenz gesichert ist, weil ja die Eltern an der Stelle sich ineinander verliebt haben. Jetzt gibt's ja noch das Problem mit der potenziellen Erschießung von Doc Brown im Jahr 1985. Und da würden wir sagen, jetzt machen wir mal einen Cut und erzählen nicht den ganzen Film, weil es gibt noch die Rückreise, die ist jetzt nicht ganz so einfach wie geplant. Es gibt noch das Problem, dass Doc Brown 1985 ja eigentlich erschossen wird und Marty das irgendwie dem 30 Jahre jüngeren Doc Brown auch noch erklären muss.
Und es gibt noch das Problem, dass der Tanz nicht stattfinden kann, weil der Gitarrist sich verletzt hat. Und nur weil George jetzt Lorraine geholfen hat, ist es noch nicht ganz so, dass sie sich komplett in ihn verliebt.
Nein, die brauchen noch einen tollen Musical-Act, wo sie nochmal tanzen und sich näher kommen.
Ja. Earth Angel.
Ganz schön ist auch nachher, was aus Biff geworden ist. Ja. Also wir lassen das mal so ein bisschen offen. Die meisten kennen den Film, deswegen gehen wir gar nicht mal so drauf jetzt tiefer ein. Aber was wir natürlich mal machen wollen, wir wollen natürlich mal mit euch besprechen, was der Film für ein unfassbarer Erfolg war. Zurück in die Zukunft hat dann bei den Oscars zugeschlagen 1986, obwohl das jetzt kein
Klassiker. Und hat garantiert den besten Film-Oscar abgerissen.
Nein.
Okay, bester Hauptdarsteller.
Nein.
Beste Regie?
Nein.
Beste Musik aber dann?
Nein.
Es war der beste Film in dem Jahr.
Er hat den Oscar bekommen für den besten Tonschnitt. Ja, es ist halt kein Oscar-typischer Film. Es geht hier nicht um irgendwie ein nischiges Thema, sondern es ist halt ein Film für die breite Masse, der auch noch Spaß macht. Das war in den 80ern und auch noch ein bisschen länger bei den Oscars nicht so gerne gesehen. Ja, dementsprechend tatsächlich Nominierungen fürs Drehbuch, den Filmsong, den Ton ist man leer ausgegangen. Für den besten Tonschnitt hat man den bekommen. Auch bei den Golden Globes ist man tatsächlich weitestgehend leer ausgegangen.
Das ist der Grund, warum ich diese Veranstaltung nicht mehr gucke.
Schon lange nicht mehr. Aber der Film hat sonst weltweit abgeräumt. Zum Beispiel erhielt Fox den Saturn Award für den besten Darsteller. Bester Science-Fiction-Film ist er geworden. Beste Special Effects. Also dort zum Beispiel bei diesem Award hat man abgeräumt auch den BAFTA, also den BAFTA Award, den britischen Award. Da gab es immerhin 5 Kategorien, wo er vorgeschlagen wurde. Auch leider leer ausgegangen ist. Das heißt, der Film war schon auf dem Radar, hat aber nicht so richtig die Preise abgeräumt, was natürlich sehr, sehr schade ist. Was spannend ist, der Kino. Erfolg. Der war nämlich an der Stelle etwas holprig, denn bei den Testvorführungen stellte man fest, der Film ist noch nicht ganz so, wie er sein muss. Deswegen ist er tatsächlich nochmal stark nachgeschnitten worden. Und man hat ungefähr nochmal 6 Minuten Filmmaterial rausgeschnitten, wo es darum ging, ne, dass das Publikum das Feedback gegeben hat, es wird uns zu viel erklärt. Das heißt, die Endfassung, die wir heute sehen, die ist zügiger, die ist flotter erzählt. Die Szenen, die man rausgeschnitten haben, die haben so ein bisschen das Filmtempo gedrosselt und haben zu viel erklärt, ohne die Handlung wirklich voranzutreiben. Also das Publikum hat sich einen etwas kurzweiligeren, flotteren Film damals gewünscht gehabt. Danach war dann aber der Kinostart ein voller Erfolg, auch in Deutschland fast 5 Millionen Besucher, was für die damalige Zeit phänomenal gut war, Per. Einer davon warst du.
Einer davon war ich, weil, na, eigentlich war ich sogar zweimal einer davon, weil ich war zweimal drin.
Ja, und dementsprechend dann waren auch die Kritiken sehr, sehr positiv. Das heißt, Zum Beispiel geht es hier darum, dass das Lexikon des internationalen Films sagt, eine amüsante Mischung aus Science-Fiction und romantischer Komödie mit Rückblenden und vieler gelungener Einfälle, der nicht nur Jugendlichen Spaß macht. Muss ich sagen, macht allen Spaß. Ich kann ihn auch mit meinen Kids gucken, mit der Kleinen wie mit der Großen. Die haben da total Spaß an dem Film und finden den gut. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, wie jetzt so je nach Alter verschiedene Dinge auffallen. Ne? Während man natürlich, das ist mir bei der Großen schon damals aufgefallen, als sie den das erste Mal geguckt hat, fällt mir jetzt bei der Kleinen wieder auf. Die haben vor allem Spaß an dem DeLorean, wenn der durch die Luft fliegt. Die haben Spaß an 3-4 markanten anderen Szenen. Die Große versteht dann jetzt schon ein paar Gags, wie zum Beispiel mit der Cola, Cola Light, wo sie dann sagt, ach ja, Papa, das gab's dann damals noch nicht. Das hat sie natürlich beim ersten Mal gucken vor einigen Jahren noch nicht verstanden. Du merkst also, dass sie immer tiefer in die Gags reinkommen. Das ist echt schön zu sehen. Macht halt viel Laune.
Was mir allerdings wesentlich mehr aufgefallen ist, ist die Tatsache, oder was das wesentlich mir aufgefallen ist, was ich eigentlich wesentlich interessanter finde, ist die Tatsache, dass der Film ja eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil Robert Zemeckis und Bob Gale haben 4 Filme davor gedreht, die alle gefloppt sind.
Obwohl, du sprichst jetzt vom Regisseur, wer da vielleicht...
Regisseur findet. Und also Regisseur und Drehbuchausschreiber war ja Robert Zemeckis und Bob Gale.
Genau.
Robert Zemeckis hat die Regie geführt. Da können wir auch gleich nochmal was zu ihm sagen. Interessant ist, sehr schnell ist Steven Spielberg auf sie aufmerksam geworden. Hat sie ein bisschen versucht zu pushen. Sämtliche Filme, die sie davor gedreht haben, sind massiv gefloppt. Dann kam man durch Bob Gales Grundidee auf das Drehbuch halt von Zurück in die Zukunft. Noch mit Kühlschrank, noch mit Professor und. Hat es verschiedensten Firmen angeboten, unter anderem auch Disney. Disney hat dankend abgelehnt, weil die haben eine inzestiöse Geschichte darin gesehen, weil die Mutter sich ja in den Sohn verliebt.
Ah, okay.
Im Endeffekt ist es halt so gewesen, mit Hilfe von Spielberg konnte man es an Universal verkaufen und hat aber vom Studio jemanden an die Seite gestellt gekriegt. Und da wird es jetzt interessant halt, nämlich zur Seite gestellt gekriegt hat man damals Sid Sheinberg, der dann auch die ersten Drehbuchänderungen vornehmen lassen wollte. Zum einen wollte er weg, dass Professor Brown eigentlich ganz blöde klingt, also ist man auf Doc Brown umgegangen. Dann kam die Sache, ja, der hat einen Affen als Haustier, finde ich nicht gut, macht einen Hund drauf, weil Filme mit Affen sind keine guten Filme und haben keinen Erfolg. Wo Bob Gale dann zu ihm hingegangen ist, hat gesagt, hör mal, was ist denn mit Clint Eastwood-Film hier mit Vollgas nach Fernando, wo dann Sid Sheinberg laut Gale gesagt hat, hör mal, das war kein Affe, das war ein Orang-Utan, das ist was ganz anderes. Und das war das Wichtigste, Sheinberg wollte den Namen geändert haben. Aus dem Titel Zurück in die Zukunft sollte dann der wesentlich catchigere, wichtiger und besserer Name Spaceman from Pluto werden.
Oh ja, das müssten wir eigentlich noch mal ein bisschen tiefer besprechen, was das für ein Film geworden wäre.
Und mit allen vorherigen Änderungen konnte man sich anfreunden.
Mhm.
Mit dem Titel nicht.
Gott sei Dank.
Und man wusste nicht, wie kommen wir jetzt aus die Nummer raus? Und da hat Spielberg was Geiles gemacht, hat einen Fax aufgesetzt, dieses an Sid Sheinberg geschrieben mit dem Kommentar, danke für dein urkomisches Memo. Wir haben herzlich darüber gelacht. Bitte mehr davon. Danach hat man über dieses Thema nichts mehr gehört und der Film hieß Zurück in die Zukunft.
Gott sei Dank, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Und was die Besetzung betrifft, muss man auch was ganz klar sagen. Wir haben hier fast überall die komplette Wunschbesetzung. Wir haben mit
Chris... Über Besetzung sollten wir nochmal sprechen. Die macht in diesem Film nämlich meines Erachtens nach
ganz viel aus. Ja, aber guck mal,
ganz viel aus.
Für die Hauptrolle war von Anfang an Michael J. Fox vorgesehen. Christopher Lloyd für den Doc Brown. Biff Tannen war auch schon komplett besetzt, so wie er dann gelaufen ist. Genau wie mit Crispin George McFly.
Ja, ja.
War doch alles richtig.
Ja, ja, keine Frage. Ist eine Idealbesetzung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es so, dass tatsächlich... Wir können hier Michael J. Fox als Darsteller von Marty McFly berechtigterweise total loben. Das gleiche für Christopher Lloyd als Doc Brown. Ich persönlich finde, die beiden Eltern, Lea Thompson und Crispin Glover, den du schon erwähnt hast, die können da aber mindestens mithalten, weil ja, die ja natürlich enorm wandlungsfähig spielen müssen. Genauso wie eben auch Christopher Lloyd als Doc Brown ein Stück weit. Wobei ich finde den Sprung bei ihm gar nicht so markant. Aber die beiden überspringen mal eben 30 Jahre.
Ja, nicht nur die beiden, auch Tanner.
Ja, auch Biff, wobei der von dem wir dann in 85 spielt, ja nicht mehr ganz so stark präsent ist. Aber die beiden, wie die ihre Charaktere 55 und 85 spielen, ich fand das eine grandiose Leistung.
Was?
Die das unheimlich toll rüberbringen, diesen Alterungsprozess, dieses ne junge Verliebte, die Swinging 50s, alles, was dazu gehört, die Kleidung, der Zeitgeist, das kam richtig toll rüber. Du glaubst wirklich, du bist im Jahr 55. Es sei denn, Calvin Klein tritt auf und spielt Gitarre. Aber du glaubst bei den beiden auch, dass du im Jahr 1985 bist und dass sie die gleichen Charaktere sind, die einfach 30 Jahre älter sind. Und das muss man erstmal hinbekommen.
Und da auch meine Hochachtung an das Special Effects Team, welches die Masken gemacht hat.
Im Jahr 1985.
Weil die 85er Version von George McFly und Lorraine McFly sind wirklich so gesehen, so gut gemacht, dass du es nicht merkst, dass es mit Latex und sogar bearbeitet worden ist. Gerade weil man Lorraine McFly ja in ihrer älteren Form auch noch ein paar Pfund mehr auf die Rippen geknallt hat. Und das merkst du auch ein bisschen im Gesicht. Und auch wenn du den Film im Deutschen guckst, es ist die gleiche Synchrosprecherin wie auch im Englischen, du merkst auch die Wandlungsfähigkeit der Stimme von der Darstellerin. Weil die erwachsene Lorraine hat eine wesentlich andere Stimme als die Tochter. Und das in doppelter Hinsicht, weil du hast einmal die ursprüngliche 85er Lorraine, die etwas dicklich ist, die auch mal eben Wodka zum Abendessen trinkt, wo du das leichte, ja, ich habe nicht das Leben, was ich haben wollte, aber ich liebe meinen Mann trotzdem und muss dann ein bisschen mit Alkohol nachhelfen, diese Stimmvariante hast. Und du hast dann die zweite Version von 85, die wesentlich lockerer ist, die wesentlich weltoffener ist und wesentlich klarer auch in der Stimme ist. Und diese Wandlungsfähigkeit zwischen Stimme und darstellerischer Leistung von der Körpersprache finde ich bei Crispin Glover und finde ich bei der Darstellerin Lea Thompson wunderbar geschauspielert.
Ja, ich sage ja, die bringen das unheimlich gut rüber und es macht einen Riesenspaß, sie zu beobachten.
Aber es gab leider ein Problem, ne? Wo wir gerade bei der Besetzung sind. Michael J. Fox war ja für die Rolle vorgesehen.
Ja, aber wäre es ja fast nicht geworden.
Ja, er wurde, wieso fast? Er wurde es nicht, erstmal. Weil das Studio ein Problem hatte, weil Michael J. Fox ein hochbekannter Seriendarsteller war.
Familienbande.
Oder wie ich sie kennengelernt habe, sogar noch unter dem Titel Hilfe, wir werden erwachsen.
Oh ja, stimmt. Den Titel gab's mal, richtig.
Und dann hieß es später einfach Family Ties. Wie es auch im Original hieß. Nein, der hat halt für die Serie gedreht und
die waren Erfolg.
Die waren super, die waren ein richtiger Erfolg. Und man hatte eigentlich gedacht, ja, dann warten wir bis Staffelfinale ist und machen dann nach der Staffelpause, boah, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Wir machen in der Staffelpause dann die Dreharbeiten von Zurück in die Zukunft. Was ja gut gedacht ist, aber das Studio hat gesagt, nee, ihr müsst den Film schnell raushauen. Ihr könnt nicht warten. Und jetzt kommt wieder Sid Sheinberg. Der hat gesagt, hör mal, ich habe da letztens den Film Die Maske gesehen. Und ich meine jetzt nicht den mit Jim Carrey.
Sondern deutlich danach.
Sondern die Maske aus den 80ern, wo es um einen Jungen geht, der, ich weiß nicht, wie die Krankheit jetzt genau heißt, also an dieses Elefantenmensch-Syndrom leidet. Und diesen Schauspieler, den ich da gesehen habe, Eric Stoltz, nehmt ihn, weil der ist gut. Okay, Robert Zemeckis und Bob Gale haben gesagt, wir sind unsicher. Aber Sheinberg hat gesagt, nein, nehmt ihn. Und sollte es nicht passen mit ihm, dann besetzt ihn einfach um. Also man hat da schon eine gute Lösung gefunden.
Angeblich, ja. Wäre jetzt ein geringfügig anderer Film, glaube ich, geworden. Sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Also was man auf jeden Fall sagen kann, es wäre fast halt nicht zu Michael J. Fox in dieser Rolle gekommen. Man hat am Ende Gott sei Dank eine Lösung gefunden.
Ja, okay, wir können mal über diese Eric Stoltz, Michael J. Fox Geschichte im Was wäre, wenn wir in der nächsten Folge eingehen. Was man sagen muss,
ist eine gute Idee.
Was man sagen muss, aber das ist halt schon wichtig. Man war nicht so ganz mit Eric Stoltz zufrieden. Und man hat sich von den Machern her sehr schnell wieder entschieden. Und die Macher meine ich damit Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Steven Spielberg. Wir wollen Michael J. Fox haben.
Ja.
Also was macht man? Man wendet sich an den Produzenten vom Familienbande und liegt quasi auf den Knien vor dem und bittet ihn, gib uns bitte Michael J. Fox. Worauf dieser gesagt hat, ihr könnt ihn haben, aber ihr müsst akzeptieren, die TV-Show hat immer Vorrang.
Tja, und die wurde halt ab morgens gedreht.
Und die wurde morgens gedreht, wobei jetzt kommt das nächste noch. Und das zeigt dann auch Michael J. Fox Gedankengang. Man hat ihn dann ins Büro gerufen. Jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Darsteller einer sehr erfolgreichen Serie, bist so einer der Mithauptdarsteller, wirst in das Büro deines Produzenten gerufen, wo auf einmal mehrere Leute sitzen und gucken alle sehr ernst. Was ist dein erster Gedanke? Oh Scheiße, ich werd gefeuert. Und das war auch der erste Gedanke von Michael J. Fox. Scheiße, die feuern mich. Aber es wurde schnell aufgelöst und man hat ihm dann das Drehbuch für Zurück in die Zukunft in die Hand gedrückt und gesagt, nimm das mit, lies es durch und sag uns morgen Bescheid. Und er hat es gar nicht erst gelesen. Er hat das Drehbuch genommen, in der einen Hand gewogen, hat das aktuelle Drehbuch genommen, an dem er gerade arbeitet, vom Family Ties gewogen und ohne es zu lesen hat er gesagt, okay, mach ich. Und dann kam halt die Sache, er hat morgens die Fernsehserie gedreht, ist von dem Studio zum nächsten gefahren, hat während der Fahrt geschlafen und hat abends dann Zurück in die Zukunft gedreht. Und das ist eine Aussage, die ist mit sehr viel Respekt zu sehen, weil er hat wirklich morgens und abends gedreht und das zwei ganz unterschiedliche Sachen.
Ja, und dann quasi fast rund um die Uhr. Ne? Das heißt, mit Minimum an Schlaf hat er das dann durchgezogen.
Und jetzt kommt noch einmal Sid Sheinberg zur Sache. Mit diesem Wissen, wir kriegen Michael J. Fox, sind sie halt zu Sid Sheinberg gegangen von Universal und da haben ihn an seine Worte erinnert bezüglich Eric Stoltz. Und seine Reaktion war, und die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ihr habt Unrecht. Die Geschichte wird euch zeigen, ihr liegt falsch. Wo dann alle da standen und haben gedacht, Mist, wir haben ein Problem. Und dann sagt er auf Alba, aber ich sage ja, weil ihr alle daran glaubt. Ihr habt Unrecht, aber weil ihr daran glaubt, mache ich das. Und ja.
Ja gut, die Story wissen wir, wie die geendet ist. Und wie du schon sagst, vielleicht müssen wir über Eric Stoltz, aber auch über anderen Filmtitel Affe und Co. mal reden in einer separaten Folge, weil das, das wird jetzt hier zu weit führen.
Wobei, eine Sache habe ich noch. Die Sache mit Eric Stoltz und Marty McFly und Michael J. Fox und Marty McFly ist nach 6,5 Wochen Drehzeit gewesen. Also es ist nicht so, dass man erst 2-3 Tage gedreht hat.
Nein, man hatte schon einen Teil des Films fertig, was auch dann gleichzeitig wieder für ein anderes Problem gesorgt hat. Die Dreharbeiten an sich dann, nämlich mit Michael J. Fox, waren vom 26. November 84 bis zum 20. April 85. Da sagt ihr jetzt entspannt. Ganz schön viel Zeit. In damaliger Zeit war das normal und es war ja ein sehr aufwendiger Film. Problem war, die Veröffentlichung stand schon lange fest. Das war nämlich der 3. Juli 85. Das musste man damals auch viel früher anmelden als heute für die Kinos, wo die heute Release-Termine hin und her geschoben werden.
Das ist auch so eine Sache. Heute kriegst du gesagt, dann und dann kommt dieser und jener Film und dann irgendwie 3 Wochen vorher, na, wir verschieben den um ein Jahr. Und damals war es so, du hast einen Termin gesagt, dann kommt dieser Film. Und
du warst verpflichtet.
Und der musste kommen.
Das war der Slot. Das heißt, man hatte halt tatsächlich nur 9 Wochen für die Post-Production. Und da wissen wir alle, das ist knapp, besonders in damaligen Zeiten. Am Ende hat der Film knapp 20 Millionen US-Dollar gekostet und hat alleine in Amerika im Kino über 380 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit, Entschuldigung, und allein in Amerika über 200 Millionen Dollar. Dort war er der erfolgreichste Film, 85. Was ja, wie gesagt, für die Oscars keine Relevanz hat, wie wir wissen. Heißt also an der Stelle ein mega, mega Erfolg für Universal und Amblin Entertainment, die diesen Film zusammen eben produziert haben. Was haben wir noch Ikonisches zu dem Film? Wir müssen über das Logo reden. Wir haben letztens erst über das Ghostbusters-Logo geredet.
Ja, so ikonisch finde ich
so das Logo. So ikonisch ist das nicht. Logo nicht, aber es ist schon
markant.
Es ist sehr markant und vor allem es strahlt diese Dynamik des Films aus. Diese schnelle Erzählweise und so ein bisschen mit diesem Pfeil hinter dem Back. Ja, auch diese Zeitreise. Das heißt, man hat tatsächlich ein Logo kreiert, was schon relativ viel beinhaltet, wenn man da mal ganz genau drauf guckt. Und damals auch schon sehr schön das Ganze unterstrichen hat. Zum Verkaufsschlager hätte werden können der DeLorean, hätte man den denn kaufen können.
Ja, den gab es, glaube ich, zu der Zeit nicht mehr. Aber
nee, genau. Aber es gab ganz viele Leute.
Die wollten auf einmal einen haben.
Die wollten einen haben mit dem Problem. Den gab es ja so in der Form gar nicht wirklich. Denn der DeLorean, den wir in diesem Film sehen, das ist ja tatsächlich ein Coupé der DeLorean Motor Company, kurz DMC. Das wurde nur von Januar 81 bis Dezember 82 gebaut und dann eingestellt wegen Erfolgslosigkeit. Beziehungsweise, ja, man muss ganz klar sagen, das Konzept war ja auch so, es sollte ein ethisches Auto werden, sicher, langlebig, nachhaltig. Und derjenige, der das gemacht hat, John DeLorean, der war vorher bei GM Manager, der hat da jetzt nicht so die große Zielgruppe angesprochen. Dementsprechend gab es diverse Prototypen, die haben ganz lange auch mit Lotus an der Entwicklung gearbeitet. Will euch jetzt, wenn ihr von Autos keine Plan habt, nicht langweilen, aber ihr merkt, dieses Auto hatte eine fast 10-jährige Entstehungsgeschichte, die dieser Macher schon ganz lange im Kopf hatte. Und er hat dabei auch diverse Hindernisse genommen, dieser John DeLorean. Also er hat das Auto auch tatsächlich nach sich benannt. Und es kam dann erst 1981 zu dieser Serienproduktion. Fast komplett finanziert durch die britische Regierung damals, die dann eben half, dass dieses DMC-Werk überhaupt entstanden ist. Und ja, dann im Endeffekt gab es dort aber relativ viele Mängel, weswegen das mit der Serienfertigung wirklich schwierig war. Und es litt sehr früh unter stark schwankender Qualität der Autos. Das heißt, Spaltmaße sehr unterschiedlich, Glasfaserwannen mit Rissen und so weiter und so fort. Und das, was das Auto so kultig macht, die Flügeltüren, das war eigentlich das größte Problem. Die waren zwar mega gut, was den Platzbedarf zum Öffnen angeht, aber sie waren viel zu schwer. Das heißt, an der Stelle gab es da Riesenprobleme mit. Gleichzeitig waren die ja schon ein Stück weit des Kultes vom DeLorean, oder? Der Zuschnitt des Autos, die Farbe des Autos, ein Auto, was keiner kannte, weswegen man ja wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, das Auto ist für den Film produziert.
Ja, man hat ja diesen Wagen tatsächlich deshalb genommen, wegen seinen Flügeltüren, weil das halt so futuristisch aussah. Das war halt der Grund, warum es der DeLorean sein musste.
Genau. All diese Probleme führten dann dazu, dass es dann im Endeffekt tatsächlich schnell eingestellt wurde und aus den letzten Fahrzeugteilen dann bis Ende 82 noch einige Exemplare angefertigt wurden, bevor die dann anschließend ja eingestellt wurden. Kurzfristig dann traf ja dieser Ansturm der Fahrzeuge an, was wir ja gerade gesagt haben, und da wurden die DeLoreans mal eben für über $50.000 damalig gehandelt. Alleine wegen diesem Film. Was aber man sagen kann, Per, wenn man jetzt meint, dieses Auto gibt's kaum. Es wurden 9000 Stück circa gebaut und es gab bis vor wenigen Jahren noch über 6000, die sich alle halt im Privatbesitz befinden.
Ja, okay, das ist alles an Sammlern beziehungsweise die haben sich alle Sammler gekauft, weil wegen dem Film, da machen wir uns jetzt mal nichts vor, das ist ja auch logisch. Was mich eigentlich viel mehr fasziniert ist an der ganzen Sache, dass man halt hingegangen ist und hat wirklich hier einen zeitlosen Klassiker geschaffen. Man hat hier einen Klassiker geschaffen, der heute noch genauso funktioniert wie damals. Und das, obwohl wir ja eigentlich aus unserer heutigeren Sicht noch weiter entfernt sind von 1985 als damals 85 von 55. Aber es ist halt so viel in dem Gedächtnis der Allgemeinheit eingeprägt worden, dieser Film. Du hast vorhin aus Teil 2 das Hoverboard erwähnt.
Ja, oder eben, wie gesagt, der Sports-Almanac.
Ja, aber
wer
das
von
Hoverboard
uns hatte nicht mal die Idee, einen Eimer nackt zu haben, dass er auf Sportausgänge
wird. Ja, aber kann. Nehmen wir mal wirklich das Hoverboard, das ist nach wie vor ein Thema, da wird tatsächlich nach wie vor geguckt, dass man das irgendwann doch mal hinkriegt. Dann sind es von, war es Nike, die sich selbst zuschnürenden Schuhe, selbst die sind da mal auf den Markt gekommen in einer Art und Weise und das noch Jahrzehnte, nachdem der Film gedreht worden ist. Und wir haben hier wirklich einen so einen Klassiker gedreht gekriegt, der auch heute noch den Leuten im Gedächtnis geblieben ist.
Absolut.
Weil die reisen ja dann auch irgendwann ins Jahr, was war das, 2015?
Warte, bevor wir zu den Fortsetzungen
kommen. Nee, ich komme gar nicht zu den Fortsetzungen. Es hat einen anderen Grund, warum ich das jetzt sage. Wenn die in der Zukunft reisen, wo halt der Almanach, die Nike-Schuhe und auch das Hoverboard sind, sind die in, ja, ich meine, es war 2015, 2016. Und genau in dem Jahr ist man dann in der Kimmel-Show, war es, glaube ich, irgendeine Late-Night-Show hingegangen. Und da ist auf einmal der DeLorean erschienen mit Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emerald Brown. Nebenbei könnt ihr auf YouTube auch noch finden, dieses Video. Die dann sich einen Spaß daran machen mit dem Moderator, das tatsächliche 2015, 2016 zu vergleichen wie mit ihrem filmischen 2015, 2016. Mhm. Und das zeigt auch wirklich noch die Liebe der beiden Darsteller an diese Filmserie.
Total. Ich wollte nur mal eben kurz die Legende des Autos abrunden, weil das schon einen ganzen Teil des Kultes geprägt hat. Nicht nur, dass da die Preise durch die Decke gingen, das Auto trat dann auf in Miami Vice, mein lieber Per, eine deiner Lieblingsserien.
Ja.
In Rocky 3, wo Stallone vor einem DeLorean posiert. Ja, und auch in Filmen wie zum Beispiel Police Academy. Anschließend dann bei den Simpsons. Wir erinnern uns an Staffel 7, das weißt du wahrscheinlich auswendig. Troy McClure heiratet und fährt in einem DeLorean davon. Und so geht das weiter und weiter in Donnie Darko. Also dann ging es in die 90er rein bei Moby in einem Musikvideo. Bis dann auch in die 2000er, bis zuletzt in Ready Player One ein animierter DMC-12 tatsächlich in dem Rennen mitfährt. Das heißt, wir haben immer wieder in all den Jahren, dass dieser DeLorean auftaucht, weil der halt Teil einer Popkultur ist. Also meine Große war so begeistert, dass sie dann von Lego auch den DeLorean bekommen hat. Das ist halt etwas, was man greifen kann. Bisschen zu Videospielen. Ne? Ich sag jetzt mal Resident Evil, da müsste dir auch mal ein DeLorean aufgefallen sein. Gran Turismo ist er drin. Also ihr merkt, dieser Wagen hat eine Menge zum Kult des Filmes beigetragen. Wie gesagt, für mich passte das Thema mit dieser Kalform, mit dem Edelstahl. Da habe ich mir sofort auch als Kind, das habe ich gekauft, dass das ein Zukunftsauto ist. Das war für mich das Zukunftsauto. Und meine Tochter hat das Auto ganz lange, das Lego-Auto, auch nur das Zukunftsauto genannt. Sie hat sich zu Weihnachten das Zukunftsauto gewünscht. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was viele unterschätzen, wie stark das emotionalisiert hat und den Film auch noch so griffig gemacht hat. Lass uns noch ganz kurz über die Musik sprechen. Die hast du ja am Anfang angedeutet.
Huey Lewis and the News.
Ja, erzähl mal ein bisschen. Huey Lewis and the News. Gab es ja auch einen kleinen Auftritt?
Ja, und zwar am Anfang hat ja Martin mit seiner Band einen Auftritt, weil die für auch, glaube ich, so einen Highschool-Abend vorspielen, Battle of the Bands, was auch immer. Und sind da sogar das Lied Power of Love, was halt auch für diesen Film sehr stark steht, am Performen. Und du hast dann wirklich im Komitee, die Bands aussuchen, dann Huey Lewis sitzen, der dann sagt, nee, ihr seid nicht das Richtige, euer Stil ist zu laut. Ist ein netter Gag, muss man nicht verstehen. Wenn man versteht, schön, aber nicht ganz so wichtig. Was ich halt an der Musik so toll finde, das ist eine aktuelle Band gewesen, die Rock'n'Roll gespielt hat, die man zu der Zeit gut hören konnte, die aber auch wunderbar in die Vergangenheit von 1955 gepasst hat. Und die haben wirklich mit New Drug, Back in Time, Power of Love wirklich geniale Klassiker gespielt.
Mm.
Also New Lewis and the News habe ich lange Zeit sehr, sehr gerne gehört.
Ja.
New Drug hast du ja letztens selber mal erzählt, wegen Ähnlichkeit zu Ghostbusters und also dem Lied Ghostbusters. Und Ghostbusters hat auch mit Zurück in die Zukunft für mich eine Gemeinsamkeit. Und zwar waren das beides Filme, wo ich damals die Bücher zugekauft habe, weil ich unbedingt das nochmal nachlesen wollte. Und auch das habe ich letzte Tage noch mal beim Aufräumen gefunden. Und ja, es war damals irgendwie, du merktest, die Nichtverfügbarkeit des Films immer und überall hat zu komischen Stilblüten geführt, wie das Comic zum Film, das Buch zum Film, das Hörspiel zum Film. Und das sind so Sachen, die fehlen mir heute. Nicht, dass ich unbedingt jetzt nochmal ein Buch mir holen muss von irgendeinem Film, weil ich das nochmal nachlesen muss. Aber mir fehlt diese Kreativität, Sachen an den Mann zu bringen, weil das Medium Film nicht immer für die Leute verfügbar war.
Kreativität war natürlich dann gefragt, Per, nach dem Riesenerfolg von Zurück in die Zukunft. Denn dann hieß es ja ganz schnell Zurück in die Zukunft Teil 2.
Naja, erstmal hat es ein paar Jahre gedauert, weil
4.
Du hast am Ende des ersten Films den Spruch To be continued auf der Kassette stehen gehabt. Das ist mir aufgefallen bei der DVD. Ich habe aktuell noch nicht die Blu-ray davon zu Hause. Aber bei der DVD steht am Ende, fehlt tatsächlich am Ende der Zusatz To be continued. Es folgt Fortsetzung folgt. Warum auch immer. Aber es war als Scherz gemeint. Es war nicht geplant, dass eine Fortsetzung käme.
Sie kam aber doch. 1989, vier Jahre später. Gott sei Dank. Diesmal spielte der Film wieder im Jahr 1985, wieder im Jahr 1955 und im Jahr 2015. Und greift natürlich so ein bisschen dann Teil 1 auf. Wir wollen gar nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, können aber sagen, Gott sei Dank, ihr merkt schon, der Film ist gut. Ja, an der Stelle müssen wir sagen, Per, der ist sogar richtig gut. Ja. Nicht so gut wie Teil 1, weil Teil 1 ist halt ein perfekter Film.
Ja, ja? Teil 2 ist gut. Und jetzt werden mich viele steinigen, weil viele meinen, der dritte sei nicht so gut. Ich finde den dritten sogar noch besser als den zweiten. Nicht so gut wie eins, aber mir gefällt der dritte besser, weil die Prämisse der Zeitreise hier nochmal sehr stark umgesetzt wird, weil wir da ins Jahr 1855, 1865, also in die Wildwest-Variation von Hill Valley.
1885 ist es.
Danke, 1885. In die Wildwest-Variation von Hill Valley reisen.
Genial.
Und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut.
Ich kann da nur mitgehen, weil Teil 2 ist wirklich gut, aber ich finde, zum Ende wird er deutlich schwächer. Man hat erwartet eigentlich so ein stimmiges Ende wie Teil 1, aber irgendwie mich catcht das Ende von Teil 2 nicht so richtig.
Ja, es ist das offene Ende, das warst du damals auch noch nicht gewohnt.
Nein, und ein Jahr später kam schon Teil 3.
Wobei, und das ist jetzt aus meiner Hinsicht damals lustig gewesen, ich hatte damals schon die Originalkassette von Teil 1 zu Hause, habe am Wochenende freitagsabends habe ich mir Teil 1 angeguckt, samstags in der Videothek Teil 2 ausgeliehen, mir den angeguckt und bin abends mit einem Kollegen, weil der gerade angelaufen ist, ins Kino gegangen in Teil 3. Also wir haben uns da, mein Kollege und ich, der Björn, der haben uns damals so ein schönes Wochenende gemacht, freitagsabends bei mir erst den ersten geguckt, samstags nachmittags den zweiten und dann sind wir am nächsten Tag ins Kino gegangen in Teil 3. Und ich muss mal gucken, wo ich die noch habe. Ich habe sogar noch von allen drei Filmen aus der Videothek die Plakate.
Oh.
Wobei auch da ein Kuriosum bei ist. Ich habe den Teil 1 im DIN A2 Format von Teil 2 in der traditionellen Plakatgröße DIN A1 und Teil 3 in der Übergröße. Ich habe keine Ahnung, ob das DIN A0 dann ist, aber doppelt so groß wie DIN A1. Und das ist auch so eine Sache, hing damals bei mir nebeneinander im Kinderzimmer, habe ich immer gerne drauf geguckt, weil, und das finde ich auch so schön, du hast diese drei Cover nebeneinander und hast eigentlich immer das gleiche Bild, aber immer mit einer anderen Aussage. Mhm. Im ersten hast du nur Marty drauf, im zweiten hast du Marty und Doc Brown drauf, der im Zukunftsoutfit da ist, und im dritten hast du Marty, Doc Brown und Doc Browns angehimmelte im 1885er Outfit. Und das sieht wirklich sehr konsequent durchgezogen schön aus.
Was ich ganz spannend finde an Teil 2 ist, dass der ja sehr, sehr nah beginnt wie die letzten Minuten von Teil 1, aber man hat es tatsächlich neu gedreht.
Ja, die Darstellerin von Martys Freundin war nicht mehr zu kriegen. Die war anderweitig verpflichtet.
Genau, es ist dann Elizabeth Shue geworden, weil Claudia Wells nicht mehr greifbar war. Und man drehte das dann eben nach. Aber man wollte das eben auf jeden Fall so benutzen. Schön fand ich dann schon die Anspielung auf Teil 3. Wenn man mal genau hinschaut, gibt es ja eine Szene, wo wir schon ein bisschen erahnen können, was in Teil 3 kommt. Ansonsten viele Anspielungen auf andere Filme in Teil 2, wenn man sie denn gesehen hat. Das ist zum Beispiel so ein Film, der viele Jahre später für mich nochmal, genauso wie auch Teil 3, besser geworden ist, weil ich die ganzen Anspielungen besser verstanden habe. Weil ich die Filme dann, auf die hier zitiert wurde zum Beispiel, auch gesehen hatte. Das hatte ich als Kind und Jugendlicher jetzt nicht unbedingt.
Du hast Der Weiße Hai 18 geguckt?
Das jetzt nicht, aber nehmen wir jetzt Teil 3, die Anspielung im Western-Genre. Dafür musste man erstmal die ganzen Western-Filme gesehen haben, um dann auch wirklich an der Stelle die Zitate zu verstehen.
Ja, also im Endeffekt kann man sagen, Teil 2 und 3 sind gemacht worden aufgrund des Erfolges des Erstlings. Aber, und das finde ich ganz wichtig, sie sind alle gut. Es fällt keiner auf einmal so stark ab, dass man sagen muss, oh, was ist denn da eine Grütze für draus geworden? Mhm. Sondern die sind alle gut. Und was ganz wichtig ist, in meinen Augen, die Rechte liegen bei Robert Zemeckis. Und Robert Zemeckis hat eins ganz klargestellt. Es wird, verdammte Axt, kein Remake gemacht werden von diesem Film. Weil der Film funktioniert auch heute noch. Und ich muss nicht einen Handy-TikTok-süchtigen 16-Jährigen zeigen, der im Jahr 1985 landet, wo der größte Culture-Clash für ihn ist, dass sein Smartphone nicht funktioniert. Und das finde ich eine ganz gute und wichtige Aussage. Es gibt zwar diesen Fake-Trailer, wo man mit Deepfake, Robert Downey Jr. in das Dr. Brown gepackt hat, wo man Tom Holland auf Marty McFly, Michael J. Fox gepackt hat. Ja, das sieht gut aus. Das mag für den einen oder anderen auch eine Traumcast sein für ein Remake. Würde ich mich sogar anschließen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist einer dieser Filme, es braucht kein Remake. Nein, ich will auch kein Remake.
Genau, das ist auch tatsächlich einer dieser Filme, der immer noch gut ist, weil man sie unangetastet gelassen hat. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Schaut sie euch an, am besten alle drei Teile, die machen alle drei Spaß. Und ob ihr Teil 2 oder 3 besser findet, ehrlich gesagt, das ist Geschmacksfrage. Wir haben heutzutage immer viel zu viel Diskussion und Streit. Der eine findet Teil 2 besser, der andere Teil 3. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Teil 1 ist mit Abstand der beste, weil das ist einfach ein nahezu perfekter Film. Teil 2 und 3 sind gut, die machen auch Spaß, die kann man auch gucken. Hab viel Spaß mit der Zurück in die Zukunft Trilogie.
Liebe Super 8 Freunde, wenn Sie den Film Ihrer Wahl auf Ihren Super 8 Projektor gesehen haben, möchten wir Sie bitten, diesen zurückzuspulen, weil sonst haben Sie nicht die Originalrolle wieder zum Abgeben oder beziehungsweise Sie haben das Ding eh gekauft. Wer leiht heute Super 8 Filme? Seien Sie froh, dass Sie für diesen 20-minütigen Film 190 Euro bezahlt haben. Lagern Sie ihn, seien Sie glücklich damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum dann. Tschüss.
Tschüss.